Bevor die Aufnahme losgeht, meine Frage, Lukas. Musst du eigentlich, seitdem wir diesen veganen Monat machen,
ja,
auch so viel furzen wie ich?
Definitiv häufiger und auch ein wenig geruchsintensiver. Es ist, wie es ist.
Es ist so krass, ne? Also Leute, wirklich, also wir sind ja jetzt, mal kurz bevor die Folge endgültig losgeht, wir sind ja jetzt im veganen Monat, ne? Und wir haben angefangen, halt viele Linsen, Bohnen und all sowas zu essen. Und nach 2 Tagen hat sich mein Gastrointestinaltrakt bereits gemeldet. Ich bin deswegen umso froher, Lukas, dass wir für diesen veganen Monat außerhalb dieser Bohnen und so weiter Unterstützung bekommen.
Und zwar nämlich von der Coro-Drogerie. Da bin ich sehr dankbar für, weil da können wir jetzt nicht immer auf, wir müssen nicht immer nur auf Bohnen und Linsen zurückgreifen, sondern wir können auch auf sehr viele andere nette Produkte zurückgreifen, die uns da sehr unterstützen und die auch noch sehr schmackhaft sind.
Ey, man muss dazu wirklich sagen, ne? Also dieser Auberginenaufstrich, ne? Also wirklich, ihr lacht jetzt vielleicht. Vielleicht lacht ihr auch nicht, weil ich bin so ein Mensch, ich scheiße eigentlich auf Aufstriche. Aber dieser Bio-Auberginen- und Curry-Mango-Aufstrich, die haben mir die Seele geraubt. Die waren einfach so geil mit Avocado. Ich fange an, weißt du, ich rede wie meine Schwester. Ich rede ja wie meine Schwester, aber sie hatte recht. Ich habe das Gefühl, ich habe in meinem ganzen Leben was verpasst.
Ja, es ist. Er hätte mir auch, glaube ich, nie diesen Mango-Curry-Aufstrich, hätte ihn wahrscheinlich nie probiert.
Nee.
Aber er schmeckt einfach himmlisch. Der Auberginen-Aufstrich auch richtig gut. Ich glaube, der ist auch so in the long run, kann man den wirklich häufig essen und man wird davon, weißt du, der wird einem nicht über. Mhm. Dieser Mango-Curry-Aufstrich, der ist so punktuell, der ist dann halt nochmal drüber. Mhm. Den isst man vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn man ihn isst, dann ist also Premium.
Der Auberginen-Aufstrich ist so eine fürs Leben, ne?
Genau, das ist die eine fürs Leben.
Genau. Ihr hört es raus, wir schwärmen schon. Wir haben eine Kooperation mit der Coro-Drogerie. Ich sage es jetzt vorweg, bevor ich es vergesse, 5% Rabatt aufs gesamte Sortiment mit Küchenmedizin großgeschrieben. Und jetzt, Leute, haltet euch fest, Küche mit Ü. Nicht mit UE, Lukas.
Nicht mit UE, das ist ein bisschen schwierig jetzt über die Lippen zu bringen. Ne? Mhm. Küchenmedizin, alles großgeschrieben mit Ü. Den gesamten November. Ja. Unterstützt da nicht nur die Coro-Drogerie, sondern natürlich auch uns. Ihr fragt immer wieder, wie können wir euch unterstützen? Gibt es irgendwie ein Patreon oder sowas? Nee, da habt ihr alle was davon. Da habt ihr auch noch super leckere Produkte und unterstützt uns.
Was man natürlich dazu nur sagen muss, wer die Coro-Drogerie noch nicht kennt, und ich glaube, einige kennen sie schon, weil ihr habt sie uns auch vorgeschlagen, jetzt gerade für den veganen Monat. Es ist ein Unternehmen, das besonders, also erstmal sehr gesunde, auch, ich würde sagen, schon mit Schwerpunkt vegetarisch / vegan Bio-Sorten beziehungsweise Bio-Produkten eben hat. Aber was wirklich dabei ist, ist vor allem die Nachhaltigkeit. Ja, die Produkte kommen meistens in etwas größeren Packungen, um Verpackungsmüll am Ende zu sparen. Wer es diesen unglaublich beschissenen Slogan von Lukas noch nicht gehört hat, der hört ihn jetzt nochmal.
Der kommt aber tatsächlich erst im Laufe der Tage. Das heißt, der Werbeslogan,
oh, shit,
den würde ich jetzt erstmal das erste Mal announcen.
Warte, ist es so?
Ja, ja, das ist doch in dem anderen Video, was wir, was jetzt am Sonntag kommt.
Ja, ja, du hast recht.
Soll ich ihn trotzdem schon raus?
Ja, sag es.
Coro Drogerie. Erwärmt das Herz, nicht die Umwelt.
Ich, ich trinke mal lieber meinen Bio-Schokoladen-Kaffee von der Coro-Drogerie weiter, der schmeckt wirklich gut. Also das ist auch so ein Ding für die Leute, die Kaffee mögen, aber nicht diesen übertriebenen, intensiven Geschmack und sowas Kleines, Verspieltes mit dabei haben möchten. Und gerade an so einem regnerischen Tag wie jetzt gerade, das kann schon was.
Das ist auf jeden Fall was. Ist mal sowas für zwischendurch für lecker. Ist nicht so für jeden Morgen. Ist nicht so dieser, der schießt mich wach Kaffee, sondern das ist dieser, ach, ich komme nach Hause, es regnet, es ist ein bisschen Herbst, es ist ein bisschen kalt, ich nehme meine Wolldecke.
Ich habe keinen Bock auf Neurolernen.
Gönn mir diesen Kaffee, mach eine kurze Pause und gönn mir dabei die neue Folge Küchenmedizin, denn die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, ich garantiere, also ich gebe euch eine Lachgarantie für diese Folge.
Ja, ich gebe euch auch eine Lachgarantie. Doch, Lachgarantie. Ihr kriegt nicht nur 5% mit dem Code Küchenmedizin, ihr kriegt heute auch eine Lachgarantie. Wer in dieser Folge nicht einmal gelacht hat, der muss uns einen Screenshot schicken, wie er sich etwas von der Coro-Drogerie bestellt. Wirklich, also das sage ich euch wirklich so.
Perfekt abgerundet. Damit würde ich sagen, wir gönnen uns unseren restlichen Schokokaffee und wünschen euch super viel Spaß mit der Folge mit Eve. Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit freue ich mich mal wieder, einen Gast an unserer Seite begrüßen zu dürfen, aber natürlich auch Justin. Aber unsere Gast oder Gästin, die sich gleich einmal kurz vorstellen darf, wird mich für das Intro wahrscheinlich steinigen. Aber Justin, wie immer, übergebe ich einmal kurz an dich.
Ja, moin, herzlich willkommen auch von mir. Heute wieder in Eider Frische eine neue Folge Frag ein, beziehungsweise diesmal Frag eine. Ihr seht es bei YouTube schon, wenn ihr zuschaut. Ansonsten sagen wir euch gleich, worum es geht. Und zwar habt ihr auf Instagram vor allem, ein bisschen unter YouTube, da muss ich mal kurz meckern, ja, die Leute, ihr sollt uns für den Algorithmus mal ein paar Kommentare auf YouTube geben. So, ihr schreibt uns immer nur bei Instagram. Bei Instagram kommen über 200 Fragen und bei YouTube kommt gar nichts. So, gut. Aber heute mal wieder Frag einen, beziehungsweise Frag eine, in diesem Fall Viszeralchirurgin. Man muss dazu sagen, bevor es gleich wieder Mega gibt, das kriegen wir nämlich jedes Mal, Viszeralchirurgin ist man erst, oder Viszeralchirurg erst, wenn man die Facharztprüfung abgelegt hat, aber unsere nette Gästin Eve, ja, ich finde, du bist für mich im Herzen, bist du schon Viszeralchirurgin. Hallo Eve, danke, dass du dabei bist. Stell dich doch kurz vor.
Ja, moin erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Eve, Chandra Ratten ist mein Nachname. Wir haben gerade schon gesagt, wir bleiben beim Du, damit keiner sich die Zunge bricht heute Abend. Ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart. Bin ein bisschen braun geworden, weil mein Vater aus Sri Lanka kommt und meine Mutter aber Deutsche ist. Wir sind auch in Stuttgart geboren, wir Kinder. Von daher spreche ich gutes Deutsch, sage ich immer. Und ja, ich bin jetzt im 7. Ausbildungsjahr, beziehungsweise eigentlich jetzt habe ich mich angemeldet zur Facharztprüfung für die Viszeralchirurgie und bin seit 2015 jetzt am Arbeiten.
Ja, und ich würde sagen, eigentlich dadurch, dass du schon angemeldet bist für die Facharztprüfung, bist du wirklich, also für mich, ich weiß, du hast es im Vorgespräch schon mal einmal gesagt, dass du ja noch nicht ganz Fachärztin bist, aber ja, im Herzen bist du das auf jeden Fall. Also in meinem Ansehen bist du definitiv eine Fachärztin. Nach 7 Jahren Viszeralchirurgie, ich glaube, da hast du einige Erfahrungen und kannst, denke ich mal, sehr suffizient die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantworten.
Ja, das hoffe ich. Also klar, da kommt eine Menge zusammen, aber rein rechtlich ist es halt nun mal so, dass man erst den Facharztstandard hat, wenn man die Prüfung auch beendet hat.
Man muss natürlich dazu sagen, jetzt heute haben wir dich eigentlich, also es ist so ein bisschen so ein Zufall. Auf dich aufmerksam sind wir geworden, lustigerweise über einen YouTube-Kommentar, um das mal kurz zu rekapitulieren, hätten aber eigentlich übers Fernsehen auf dich aufmerksam werden müssen, ne, Lukas? Ich meine, wir haben damals den Kommentar von dir bekommen, da hatten wir, ich glaube, das war zu dem Video, warum die Frage nach der Facharztrichtung so nervig ist, weil wir einfach komplett lost sind. Leute, wir wissen nicht, was wir werden und es ist halt einfach am Anfang des Studiums einfach schwierig zu sagen, so, ne? Und da hattest du einen netten Kommentar verfasst und ja, so sind wir dann wieder auf dich aufmerksam geworden. Und dann ist Folgendes passiert. Lukas hat ein bisschen Recherche betrieben. Lukas, das musst du jetzt mal kurz erzählen.
Ja, das müssen wir eigentlich erzählen und ich muss auch zugeben, es ist mir ein bisschen peinlich.
Ist mir nicht nur ein bisschen peinlich,
total peinlich. Genau, weil eigentlich müssten wir dich ja aus dem Fernsehen halt kennen, weil du Profisportlerin warst oder bist, ich weiß gar nicht, bist du noch aktive Fußballerin? Das schon mal vorwegzunehmen, du hast erste Bundesliga gespielt beim VfL Wolfsburg und bist dann gewechselt zu Kloppenburg, richtig?
Habe ich das genau, so richtig gemacht? Genau, also ich habe mein Studium komplett in Wolfsburg gespielt, weil ich in Hannover auch studiert habe. Also ich habe das beides irgendwie parallel hinbekommen und bin dann zum PJ nach Kloppenburg gewechselt. Die sind damals in die erste Liga aufgestiegen. Und dann wollte ich einfach nochmal einen neuen Schritt machen, nochmal einen neuen Verein spielen und konnte das dann auch tatsächlich nochmal 3 Jahre verbinden, habe zum Schluss auch nochmal zweite Liga gespielt, aber dann ging das irgendwann nicht mehr. Also nach den Nachtdiensten irgendwie zum Training, dann bin ich ständig umgeknickt, weil man halt einfach auch müde ist und auch einfach seine Leistung nicht mehr abrufen kann. Und dann dachte ich mir, entweder mache ich das jetzt irgendwie gar nicht mehr oder ich mache das jetzt voll. Und das war einfach zum Schluss nicht mehr zu kombinieren, aber es ist auch okay gewesen für mich. Also ich habe das alles hinter mir gehabt und ich habe auch vieles da miterlebt. Ich hatte eine schöne Zeit und dann war das zum Schluss auch wirklich in Ordnung.
Aber, also, wie hast du das denn generell eigentlich vereinbart? Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ich habe gesehen, du hast 2013, bist du sowohl Champions-League-Siegerin geworden, deutsche Meisterin und hast den DFB-Pokal geholt. Crazy. Wie schafft man das zeitlich, neben dem, wenn ich mich richtig erinnert habe oder richtig gerechnet habe, müsste das so 5. Studienjahr gewesen sein, da wo wir jetzt sind oder im PJ?
Es war ein Jahr vorm PJ, also tatsächlich im letzten Studienjahr. Ich hatte, muss ich wirklich sagen, sehr viel Glück auch. Also ich hatte viel Glück mit Kommilitonen, die mir, sag ich mal, zugearbeitet haben, mir immer irgendwelche Skripte besorgt haben, weil ich mal wieder irgendwie nicht da war. Und ich hatte sehr wohlwollende, ja, Dozenten auch. Also ich musste sehr viel, sag ich mal, kreativ gerade die Nachmittage gestalten mit Pflichtkursen und so weiter. Das war in Hannover auch viel mit Pflicht nachmittags. Ich musste viel früher gehen und hatte da immer nette Leute, die mich unterstützt haben. Und das war auch der einzige, das ging nur deswegen. Also das wäre sonst gar nicht anders gegangen. Und daher, ich habe das eigentlich immer als Ausgleich gesehen. Also manche sind abends kellnern gegangen. Ich habe halt abends Fußball gespielt und habe dafür Geld bekommen. Klar hast du auch viel Pflichttermine gehabt. Am Wochenende fährst du irgendwie nach München samstags und kommst Sonntagnacht zurück. Das war natürlich schon auch irgendwie ja, zeitlich einspannend und viel mit Party machen und so weiter war halt auch nicht in der Zeit, aber das, man kann auch nicht alles haben. Also ich hatte eine coole Zeit und ich fand es eigentlich eher, dass sich das ergänzt hat so ein bisschen. Ich fand das eigentlich nicht kontraproduktiv.
Also ich stelle es mir auch ziemlich anstrengend vor, international zu spielen. Also wenn du ja auch den DFB, die Champions League gewonnen hast, hast du ja auch unter der Woche dann häufiger mal mit Sicherheit auch international gespielt, oder?
Ja, das stimmt. Das war auch immer ein bisschen schwierig. Also ich hatte immer, zum Schluss war das zumindest so, dass ich immer Sorge hatte, wir haben irgendwo ein Spiel bekommen, da dachte ich erstmal, shit, ich habe da eine Prüfung. Und dann gab es immer irgendwie so ein bisschen Struggle, sage ich mal, mit den Terminen. Manchmal musste ich natürlich auch eine Prüfung nachschreiben, aber auch da war das irgendwie immer möglich. Also ich habe das immer kommuniziert, auch offen mit den Dozenten und habe, viele hatten dafür Verständnis, manche natürlich auch so nicht. Die sagten, dann kam auch immer mal so der Spruch, was wollen sie jetzt machen? Wollen sie Ärztin werden oder wollen sie jetzt irgendwie Fußball spielen? So. Aber das ging irgendwie. Also rückblickend muss ich auch immer sagen, ja, wie das geklappt hat, aber in der Zeit ging das irgendwie und es war eigentlich auch cool und gerade auch fürs Gehirn, finde ich, ein super Ausgleich gewesen, dass man einfach abends zum Sport konnte und sich auspowern konnte zwischen diesem ganzen Lernkram.
Um da jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter einzusteigen, also wir haben ja gesehen, du hast dann ja dementsprechend auch schon in der Jugend gespielt, also man ist ja nicht von heute auf gleich irgendwie Fußballprofi. Wie war denn das denn trotzdem, dass du dich entschieden hast, Medizin zu studieren? Also war das dann schon quasi schon vorher ein Wunsch für dich oder kam das dann einfach, ich möchte irgendwie noch was anderes nebenbei machen? Ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Also ich bin tatsächlich in der 11. in so einem Schulpraktikum gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Und meine Mutter ist Arzthelferin und hat mich da über eine Freundin irgendwie ins Krankenhaus eingeschleust. Und da bin ich tatsächlich lustigerweise in der Viszeralchirurgie gelandet. Und hatte da einen coolen Arzt, der sich um mich gekümmert hat. Und das ist auch nach wie vor, denke ich, eins der wichtigsten Dinge, dass man die jungen Leute irgendwie begeistert. Und dann hat er mich auch sofort gehabt. Ne? Das geht ja ganz schnell, dass man irgendwo hingeht und man findet irgendjemand nett und der zeigt dann was. Und ich glaube, wenn sie mich da in die Augenheilkunde gesteckt hätte, weiß ich nicht, dann hätte ich vielleicht auch Augenheilkunde cool gefunden. Also das ist vielleicht ein bisschen überspitztes Beispiel, aber ne? Also junge Leute sind einfach zu begeistern, wenn man irgendwie nett ist und ein Feuer hat für sein Fach. Und ich glaube, das geht super schnell. Und seit der 11. Klasse war ich dann irgendwie heiß auf Chirurgie und wollte das dann machen. Also ich bin froh, dass sie mich nicht in die Augenheilkunde gesteckt hat. Davon habe ich auch gesehen, aber so kam das dann. Und dann, ja, als ich dann Abi gemacht habe, ich hatte keinen ganz so super tollen NC. Also ich bin tatsächlich über Auswahlgespräch dann reingekommen. Also ich hatte keinen schlechten NC, aber auch nicht so, dass man halt direkt reinkommt. Ne?
Ja, und
ich hatte tatsächlich Glück, weil ich hatte meinen Vertrag schon unterschrieben in Wolfsburg und habe gepokert. Also ich bin dann da einfach hingegangen, würde ich jetzt auch, wie meine Mutter das erlaubt hatte, kann ich mal auch rückwärts nicht erschließen. Aber ich habe dann Glück gehabt. Ich bin dann über das Auswahlgespräch reingekommen und so hat das dann geklappt.
Wir können sehr gerne gleich in die, ich sag mal, die Thematik wirklich so in Medizin reinrutschen, beziehungsweise du hast ja eine Frage schon ein bisschen leicht gerade angerissen, die ich gleich hätte. Aber würdest du sagen, dass dir die Profifußballkarriere irgendwo ein Stück weit geholfen hat fürs Studium oder irgendwelche Eigenschaften, die du dadurch einfach erlernt hast, die dir auch im Beruf hinterher jetzt helfen?
Ich glaube, man lernt sich zu organisieren. Je mehr Termine man hat, desto mehr denkt man, okay, wann kann ich was, welche Zeitfenster kann ich für welche Aktivität nutzen? Ich glaube, das hilft schon, sich so ein bisschen zu strukturieren und auch zu priorisieren, was muss ich jetzt machen, was muss ich später machen. Das Thema Priorisieren ist sowieso auch jetzt für die Chirurgie, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube schon, dass wenn man sehr eingespannt ist, dass man schon gewisse Dinge auch lernt. Und ich glaube schon, dass das auch vorteilhaft war. Natürlich war es auch, also wir haben in den ersten 2 Jahren haben wir tatsächlich 4-mal morgens trainiert und 4-mal abends. Und das war natürlich schon irgendwie nervig auch. Ne? Also wir haben dann morgens früh trainiert, irgendwie um 7.30 Uhr im Kraftraum 1 Stunde. Dann bin ich nach Hannover gefahren, von Wolfsburg ist das 1 Stunde. Und dann bin ich da irgendwie wieder früher zurück. Das habe ich dann ab dem Studienjahr 3 nicht mehr gemacht, weil ich ja auch irgendwie was mitnehmen wollte. Also ich habe die ersten 3 Vorlesungen eigentlich immer verpasst, so die ersten 2 Jahre. Und das wollte ich dann später einfach nicht mehr. So und dann, also man kann halt nicht alles irgendwie hier machen. Ich saß dann auch auf der Bank die letzten 2 Jahre. Ne? Also, aber das war dann auch okay. Das ist dann halt nun mal so passiert.
Spannender Einblick.
Ja, total. Also ich glaube, ich könnte auch eine ganze Folge eigentlich
nur. Ich merke das schon, Lukas. Ich muss dich jetzt mal so ein bisschen ausbremsen, damit wir noch ein bisschen. Letzte Off-Topic-Frage aber. Wie hast du denn unseren Kanal gefunden oder uns gefunden? Weil da denke ich mir, da muss ja der Algorithmus komplett crazy gegangen sein.
Ich habe irgendwann mal so ein lustiges Video von euch gesehen. Und ich muss sagen, ich finde die nach wie vor, ich kann mich kaputt lachen darüber. Ich habe erst vorhin noch mal meinem Oberarzt ein, zwei Videos gezeigt. Mhm. Und ich lache mich jedes Mal kaputt. Also ich finde das total witzig. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, wahrscheinlich auf Instagram irgendwie mal angeklickt so. Aber ich habe die total gefeiert, nach wie vor. Also ich finde die total witzig. Und ich finde gerade auch, Lukas macht jetzt so einen komplett seriösen Eindruck, was ich vorher nicht gedacht hätte.
Warum das denn?
Ja, Lukas ist wirklich der größte Quatschmacher. Also noch viel, viel mehr als ich. Bei mir ist eher so, die Rollenverteilung ist eigentlich eher so in der Mache dieser Videos sind wir eigentlich ziemlich so beide 50-50, würde ich sagen. Oder, keine Ahnung, das schaukeln wir uns gegenseitig hoch. Lukas macht dann das ganze Gedöns vor der Kamera und ich mache alles im Hintergrund. Und das funktioniert ganz gut, ja.
Also deine Stimme ist auch immer noch so in meinem Hinterkopf, so was können sie doch nicht machen, damit bringen sie
mich jetzt. Ja,
das ist so, deine Stimme ist so präsent in meinem Hinterkopf von dieser Aussage. Total, ja, fand ich wirklich extrem lustig. Also ja, sehr guter Humor.
Das freut uns.
Das freut und auch uns wirklich total aus dem Leben. Also da frage ich mich nach wie vor, wie ihr da schon so ein. Also Lukas hat ja, glaube ich, eine Ausbildung gemacht, ne?
Nee.
Nee, ich habe angefangen. Ich habe die Ausbildung angefangen zur Krankenpflege, das war ein Monat. Ein Monat, sag ich ja moin, ein Jahr. Und Lukas hat ein Jahr in Ungarn vorher studiert.
Ah,
ja.
Okay. Also ja, da frage ich mich, wie ihr während des Studiums solche Einblicke bekommen habt. Das finde ich interessant, ehrlich gesagt.
Ich glaube, aber man kriegt so links und rechts ein bisschen was mit, halt ein bisschen was mit und Justin halt auch familiär.
Ja, genau. Mein Vater ist Unfallchirurg. Ah, okay. Er war Unfallchirurg. Und ich sag mal, dessen Humor ist auch ein bisschen derber, sagen wir es mal so. Ich glaube, da lernt man gerne mal die Grenzen zu überschreiten. Darüber kommt das dann und dann, ja.
Ja, und auch aus Formulaturen bekommt man ja auch einiges mit. Also dadurch, dass man jetzt ja auch, ich sag mal, 3 Monate Pflegepraktikum gemacht hat, dann habe ich auch nebenbei ein bisschen in der Pflege gejobbt vor dem Studium. Dann, ich sag mal, jetzt mittlerweile 3,5, also bei mir 3,5 Monate Formulatur, bei Justin schon 4 Monate Formulatur, da bekommt man ja einfach vieles mit.
Ja.
Ja, man ist immer so ein bisschen dieser Ghost, ne? Als Student ist man immer so im Hintergrund und da wird auch hier und da mal was erzählt, was man vielleicht gar nicht so mitbekommen sollte, aber da man ja nun Student ist, der nach einem Monat wieder weg ist, kann man das dann auch vor dem sagen, ne? Und dann kriegt man das.
Also ihr seid nach wie vor herzlich in mein Krankenhaus eingeladen.
Ja, das ist.
Dann seid ihr kein Ghost im besten Fall, sondern da kann man euch ein bisschen aktiver mit einspannen.
Ja, das klingt spannend.
Das ist auf jeden Fall für eine Formulatur immer sehr wichtig, wenn man mal ein bisschen mehr mit eingespannt wird und nicht einfach nur hinten in der Ecke steht im OP und sich nicht mit einwaschen darf, weil bei mir ist mittlerweile, also für uns, also für Justin und mich, ich glaube, da spreche ich für Justin auch, ist mittlerweile so, wenn man irgendwie im OP nicht mit eingewaschen ist und nur irgendwo hinten steht, dann ist es eher schwierig und dann macht es nicht mehr so viel Spaß, muss man sagen.
Ja, klar, also ich würde sagen, wir sind im PJ-Ranking deutschlandweit auf Platz 10 tatsächlich, was die
Chirurgie. Oha!
Ja. Oha.
Ja. Da bin ich jetzt beeindruckt.
Von daher, die Einladung steht. Das hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun, ne? Die steht auch so.
Das klingt nett, danke schön.
Habe ich euch ja in dem Video auch geschickt, ne?
Also Nee, das habe ich gelesen. Deswegen habe ich gedacht, gut, weil dann kann es ja auch sein, dass du für eine Podcast-Folge offen bist. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Gut, aber wir sollten vielleicht nach 14 Minuten wirklich mal anfangen, über das Thema zu sprechen. So, wir hatten schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben natürlich nebenbei so ein bisschen die Fragen offen, weil alle kann ich mir auch nicht merken. Wir wollen natürlich möglichst viel von den Leuten mit einbinden. Man kann ja dann schon sagen, also eine der Fragen war ja, ob du dann schon mit der Faszination oder für die Chirurgie schon ins Studium gestartet bist. Das kann man ja eigentlich so ein bisschen bejahen, ne? Das hattest du ja gesagt, dass du da damals in deinem Praktikum schon ein bisschen abgeholt wurdest, ne?
Genau, definitiv. Also seit Klasse 11 fand ich das eigentlich cool und habe das dann auch relativ straight verfolgt. Und ja, ich war auch immer auf dem Trip Chirurgie, ehrlich gesagt. Das war für mich immer klar, seit diesem Praktikum irgendwie. Weil ich einfach auch gerne was mit den Händen machen wollte und man sieht ja auch in der Chirurgie einfach relativ zügig Erfolge. Ich glaube, ich könnte als Internist, gerade wenn man jetzt nicht aktiv was macht, wie als Gastroenterologe oder so, dann das würde mich fertig machen, wenn ich da irgendwie eine halbe Tablette umdrehen würde. Natürlich überspitzt, ne? Nicht, dass ich irgendwelche Hate News nachher kriege.
Nein, alles gut.
Ja, das fand ich eigentlich immer cool und das muss ich sagen, das finde ich auch jetzt immer noch cool. Also das ist einfach schön, wenn man, sage ich mal, einen Patienten selber untersucht, man macht einen Ultraschall und man sagt, okay, sie haben irgendwie eine akute Appendizitis, dann geht man in eine OP, operiert den und er geht nach 3 Tagen nach Hause und ist beschwerdefrei. Das ist schon cool, das macht schon Spaß.
Hattest du denn im Studium irgendwann auch, ich sag mal, Chirurgie ist ja auch weit gefächert, also hattest du denn irgendwann auch einen Moment, wo du sagst, oh, vielleicht ist es dann doch Ortho- und Unfallchirurgie oder Gefäßchirurgie oder irgendein anderer Bereich, warum, also ist es wirklich nur wegen der einen Erfahrung vor dem Studium auch die Viszeralchirurgie geblieben oder hast du dann nochmal zwischenzeitlich gespielt, in einen anderen chirurgischen Bereich zu gehen?
Ich habe tatsächlich überlegt, auch nochmal Gefäßchirurgie war für mich interessant, also Ortho-Unfall habe ich relativ zügig ausgeschlossen, weil es mir doch also ein bisschen zu sehr Hammer-Meißel-Bohrmaschine ist, ehrlich gesagt. Also sehr mechanisch. Das ist nicht so mein Ding. Plastische Wiederherstellung, so rekonstruktiv, fand ich auch sehr interessant. Aber dann ist man eher erstmal primär an der Uni gebunden. Und das wollte ich nicht so gerne. Und dann blieb eigentlich noch Viszeral und Gefäß über. Und Gefäß ist einfach vom Patientenklientel ganz schlimm in meinen Augen. Und das Spannende an der Viszeralchirurgie ist ja auch, dass man sowohl offene als auch minimalinvasive Operationen hat. Und dieses Spektrum auch ganz junge Patienten, ganz alte Patienten, offene, minimalinvasive Chirurgie finde ich nach wie vor extrem breit einfach und auch abwechslungsreich. Und deswegen war für mich das dann schon relativ zügig klar.
Was macht das gefäßchirurgische Klientel so interessant, sagen wir mal?
Naja, das sind ja meistens starke Raucher. PAVK überall, auch in der Birne so ein bisschen. War das böse?
Nein, das geht ja weiter. Das ist, amüsiert mich, ja.
Ja, das ist wirklich so. Und die kommen ja auch immer wieder. Ne? Also es ist so ein bisschen, ja, also ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Also das ist auch eine ganz tolle Chirurgie. Ne? Und das ist ja auch super fein. Und wenn jetzt irgendwelche Gefäßchirurgen zuhören, dann bringen sie mich um wahrscheinlich. Aber die werden einfach nicht geheilt. Ne? Also die Situation wird irgendwie stabilisiert oder verbessert und dann gehen die irgendwie raus und rauchen weiter und dann kommen die halt irgendwann wieder und kriegen so einen Bypass und dann, das ist so, weiß ich nicht, will ich nicht befriedigen, aber man muss dann seine Ziele so ein bisschen umändern einfach. Ne? Also man verbessert dann einfach die Durchblutung und sieht dann später in seiner Angiografie einen schönen Fluss und wenn man sich dann darüber freuen kann, dann ist das ja auch was Schönes.
Ja, ich meine heutzutage, sorry, sag du.
Nee, sag mal.
Ich meine einfach, es gibt ja auch heutzutage sehr viele Bereiche eigentlich, die sehr chirurgisch tätig sind. Ich denke jetzt auch so ein bisschen an die Gynäkologie. Wäre das auch nichts irgendwie gewesen, irgendwie, ich sag mal, in die Gynä zu gehen und dann vor allem halt operativ zu arbeiten? Also es gibt ja sehr viele Bereiche mittlerweile, die sehr interventionell arbeiten.
Stimmt, das wäre mir zuerstens nur Frauen, also vom Klientel wieder sehr schmal. Dann auch bei den Schwestern, Hebammen nur Frauen, also fast nur Frauen. Das war mir irgendwie zu schmal. Mhm. Also nicht breit genug, nicht abwechslungsreich genug. Und Uro ist ja genau das Gleiche eigentlich in Grün, dass zu viele Männer, zu viele Genitale den ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht. So ist das einfach extrem breit, was ich mache. Und das finde ich nach wie vor cool.
Und jetzt hatten einige die Frage, wie lange so eine Ausbildung dauert. Du hattest gesagt, du bist jetzt seit 7 Jahren dabei, 6, 7 Jahre. Vielleicht kannst du generell mal nochmal sagen, wie ist die ungefähr aufgebaut? Brauchen jetzt keinen perfekten Lehrplan, aber was muss man so ungefähr abgedeckt haben, um am Ende die Facharztprüfung machen zu dürfen?
Also die Facharztausbildung für Viszeralchirurgie geht 6 Jahre. Das ist nicht in allen operativen Fächern so. Manche sind auch nur 5 Jahre. Gyn zum Beispiel dauert nur 5 Jahre. Viszeralchirurgie sind 6 Jahre, davon 2 Jahre schwankt nennt sich das, also eine Basisausbildung Chirurgie und dann eben nochmal 48 Monate bei einem Arzt, der weiterbildungsbeauftragt ist, also der diese Weiterbildungszeit auch hat. Das hat auch nicht jeder Viszeralchirurg. Also manchmal muss man dann auch noch mal ein Jahr irgendwie in ein größeres Krankenhaus, was ich auch gemacht habe, um quasi seine Weiterbildungszeit vollzukriegen. Man kann sich allerdings auch ein Jahr anrechnen lassen. Also ich war ein halbes Jahr auch in der Gastroenterologie und ein halbes Jahr auch auf einer Intensivstation. Und dieses eine Jahr kann man eigentlich relativ breit sich anrechnen lassen. So ist das in der Regel aufgebaut.
Okay, durftest du dann eigentlich dann direkt von Anfang an operieren? Das haben sich jetzt auch viele gefragt und das ist auch immer so ein Ding, was man sich als Student natürlich fragt, ne? Wenn man jetzt irgendwie im OP steht, so wann darf man das Ganze dann eigentlich machen? Weil es gibt natürlich Eingriffe. Ich sag mal, ich greife jetzt mal die Augenheilkunde auf, die du vorhin genannt hast. Da sind ja viele Operationen, die darfst du ja erst als Facharzt oder erst als Fachärztin machen. Ist das in der Viszeralchirurgie anders? Darf man da, ich sag mal, direkt Hand anlegen oder wie läuft das bei euch?
Also ich glaube, dass es ganz abhängig davon ist, wo man eben arbeitet. Wenn man jetzt in der Uniklinik anfängt und irgendwie in der Sektion für hepatobiliäre Chirurgie anfängt, dann kannst du natürlich nichts machen. Also dann kannst du vielleicht mal simultan die Gallenblase rausmachen, wenn du Glück hast. Ne? Wenn du in einem kleinen Krankenhaus anfängst, und deswegen habe ich das auch damals gemacht, kannst du natürlich sehr früh auch schon kleine Sachen selbstständig operieren. Also da, bei uns ist das auch so, wenn man anfängt, dann kriegt man natürlich 2, 3 Wochen irgendwie ein bisschen Eingewöhnungszeit, dass man sich akklimatisiert auf Stationen und so weiter. Aber man darf dann auch schon im ersten Monat kleinere Weichteileingriffe und so weiter machen. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig eben davon, wo man arbeitet. Und je kleiner das Haus, desto schneller wird man da natürlich eingebunden.
Wie ist denn das bei dir? Achso, nee, Lukas, ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, nee, ich habe jetzt so viele Fragen im Kopf. Irgendwie so, das frage ich mich bei Chirurgen oder Chirurginnen eigentlich immer. Hat man da nicht am Anfang irgendwie Schiss oder ist das so, ich sag mal, so eine Überzeugung von dir, dass du so Bock aufs Operieren hast, dass du gar nicht jetzt Hemmungen hast, da irgendwie zu operieren und sagst einfach, ey, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann, ja klar, dann operiere ich die Galle da raus. So die Gallenblase, klar, kein Problem.
Also ich muss sagen, ich bin gerade in einer ganz interessanten Phase, weil ich jetzt ja selbstständig auch, also mir wurde quasi das Facharztniveau konstatiert von meinem Chef, sodass ich auch schon Hintergrunddienst jetzt mache seit 2, 3 Monaten und jetzt in der Phase bin, wo ich ganz alleine bin. Also wenn man anfängt, steht ja immer ein Oberarzt, ein Facharzt irgendwie neben dir und sagt irgendwie, da würde ich jetzt nicht schneiden, sondern ich würde jetzt eher da schneiden. Und solange man in dieser Phase ist, finde ich das auch völlig entspannt, weil egal was du machst, du hast immer jemanden neben dir, der dir sagt, ob das jetzt gut ist oder nicht, oder der zur Not, sag ich mal, die Situation retten kann. Sodass ich da eigentlich am Anfang auch komplett entspannt war und das eigentlich genossen habe, wenn da jemand daneben steht. Es kann ja nichts passieren. So, ne? Das ist jetzt schon so ein bisschen, also das ist schon was anderes, sage ich ganz ehrlich. Das hätte ich auch vorher, ich habe da nie drüber nachgedacht, weil man ist ja irgendwie jetzt über die Jahre so da reingewachsen und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben so, ne? Aber wenn man da jetzt ganz alleine steht, dann denkst du auch zweimal irgendwie nach, muss ich das jetzt machen oder reicht das, wenn ich das morgen früh mache? Es ist ja nicht immer alles schwarz-weiß so, ne? Dass man hat eine Perforation, man muss es operieren. Das ist ja nicht immer so, ne? Und das ist schon jetzt, also so, ich versuche eigentlich relativ cool zu sein und denke auch, dass ich das eigentlich bin, aber man merkt dann in so Situationen jetzt schon, ja, das ist was anderes. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist man auch eher so ein hypertrofer Typ, der irgendwie sagt, ich bin ein geiler Typ. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist in der Chirurgie. Also es gibt natürlich auch solche Leute, aber ich glaube, Demut vor dem, was man da tut, gerade wenn
man... Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich gerade so ein Lachen verschreckt habe. Den Insider muss ich mal kurz erzählen. Mein Vater ist ja Unfallchirurg, ne? Oder war, also lebt noch, aber ist halb berentet so. Ja. Und ab und zu ist es so, ich meine, wenn man zu Hause diskutiert, dann diskutiert man ja gern mal hitziger. Und mein Vater sagt dann hat einmal zu mir gesagt, Justin, Nummer 1, Demut. Du brauchst Demut. Du brauchst auch im OP Demut. Und er war so sauer auf mich, dass ich halt so aufbrausen war, weil du brauchst Demut. So. Und deswegen muss ich immer, wenn jemand sagt, gerade aus dem chirurgischen Bereich, Demut ist es, muss ich halt immer wieder lachen. Sorry. So, erzähl mal. Aber du hast total recht. Du hast ja total recht.
Ja, das hast du mir aus dem Konzept gebracht, aber sorry. Demut ist auf jeden Fall wichtig. Demut und Verantwortungsempfinden. Also es kümmert sich sonst niemand. Das versuche ich auch den Studenten immer wieder zu sagen. Wenn du das nicht weißt später, es weiß niemand. Ne? Und dieses, es wird schon jemand anders machen oder es wird schon jemand anders wissen, das funktioniert halt nicht. Also da wächst man aber so rein. Aber gerade beim eigenständigen Operieren ist das jetzt schon. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich mache das alles ganz easy und so ist es nicht. Aber ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm ist, dass man da so ein bisschen demütig ist.
Das glaube ich auch. Du sagtest jetzt gerade eben, man wächst mit seinen Aufgaben. Da stellt sich mir und auch vielen anderen Leuten die Frage, wie ist deine Einstellung zu operieren, kann man lernen? Beziehungsweise, was muss man vielleicht als Grundkonzept an Fähigkeiten mal mitbringen? Und wenn man die nicht hat, kann man es dann lernen oder nicht?
Also ich glaube, dass man sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Ich denke schon, dass man ein paar Grundvoraussetzungen mitbringen sollte. Aber ich denke, jeder, der prinzipiell begeistert ist für die Chirurgie und lernwillig, hat die Möglichkeit, das zumindest auszuprobieren. Also das erstmal vorneweg. Ich denke, es gibt sicher ein paar Dinge, die wichtig sind. Das erste ist Demut. Das erste ist sicherlich Geduld. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz angerissen. Also Geduld ist sicherlich was ganz, ganz wichtig ist in der Chirurgie. Es gibt immer wieder Situationen, die einfach Geduld erfordern, wo es nichts bringt, wenn man anfängt durchzudrehen oder unruhig zu werden. Manchmal vielleicht auch einen Schritt zurückgehen und dann eben nochmal neu überlegen, was kann ich jetzt machen. Geduld ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Das zweite ist, man sollte belastbar sein. Also eine gewisse Belastungsfähigkeit muss man einfach mitbringen, ansonsten funktioniert das nicht. Ne? Verantwortung haben wir schon, Verantwortungsempfinden haben wir auch schon angerissen. Das ist sicherlich als Arzt allgemein wichtig. Also das ist nicht nur auf die Chirurgie jetzt zurückzuführen, aber dieses Verantwortungsempfinden als Arzt und vor allem auch als Chirurg ist elementar und das ist nicht mehr selbstverständlich. Also wenn man sich, ich bin ja selber noch jung, ne? Also man kann jetzt nicht von Generationen irgendwie sprechen, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass diese ältere Generation, meine Oberarztgeneration zum Beispiel, dass die auch ganz anders aufgewachsen sind und auch mit einem ganz anderen Verantwortungsempfinden und so weiter. Und das muss man wirklich aktiv predigen. Hm. Und das ist nicht mehr selbstverständlich. Und das finde ich eigentlich schade, weil eigentlich ist es ja, ich sage es ist immer toll als Arzt, das ist ja eine Ehre, irgendwie als Arzt arbeiten zu dürfen. Und das muss man auch leben. Und das finde ich, ist nicht mehr selbstverständlich, so dieses Verantwortungsempfinden. Hm. Dann Teamfähigkeit, ganz wichtig. Das ist sicher auch für Leute, die aus dem Sport kommen, finde ich persönlich. Ich habe das ja früher auch selber gelernt, dass man eben irgendwie eine Mannschaft ist und jeder auf seiner Position spielt. Das finde ich auch gerade in der Chirurgie, im OP, das kannst du eins zu eins drauf ummünzen. Also man braucht einen Torwart, den Anästhesisten. Wenn der 10 reinkriegt und ich schieße nur 9, ne, dann habe ich trotzdem verloren. 9-10, genau. Man braucht jeden, man braucht die OP-Schwester, man braucht irgendwie die Anästhesiepflege und wenn alle mitspielen, dann kann man auch ein Spiel gewinnen und so sehe ich das, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dieser Teamgedanke ist auch durchaus was extrem wichtig ist. Und das Letzte, diese Punkte habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, weil sonst hätte ich das noch nicht vergessen. Das Wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge ist, dass man lernt, mit Niederlagen umzugehen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das lerne ich auch immer noch und ich glaube, dass auch die Chirurgie einfach ein lebenslanges Lernen ist, aber das ist ganz, ganz wichtig. Also wo gehobelt wird, fallen Späne und es passieren Dinge, egal wie sauber und sorgfältig und vernünftig man das gemacht hat und das ist trotzdem immer hart, wenn es passiert. Ne? Und dann überlegt man immer hinterher, was hätte ich denn besser machen können, was hätte ich anders machen können. Und ich denke, das ist auch wie im Fußball, wenn man sich nach dem Spiel denkt, hätte ich mal diesen Zweikampf, wäre ich da mal richtig reingegangen, dann hätte man vielleicht das Gegentor verhindern können. Wenn man sich das dann bejaht, diese Frage, hätte ich was anders gemacht, ja, dann ist immer schlecht. Ne? Wenn man aber hinterher sagt, eigentlich habe ich alles gegeben und irgendwie war es trotzdem blöd, dann ist es einfach schicksalshaft. Und ich glaube, so kann man das ehrlich gesagt auch auf die Operation dann ummünzen. Also wenn man alles gemacht hat und sorgfältig war und das vernünftig gemacht hat und es trotzdem irgendeine Komplikation auftritt, dann ist es, glaube ich, einfach so passiert. Und dann muss man das auch hinnehmen und auch wieder aufstehen anschließend.
Und wie gehst du damit um, wenn du jetzt im Nachhinein dann sagst, okay, vielleicht hätte ich doch was anders gemacht im Nachhinein? Hattest du die Situation schon mal oder wie bist du damit umgegangen?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich muss aber auch gestehen, ich bin eher ein bisschen Schisser und eher so, ich gucke dann lieber noch. Also ich glaube auch, diese Passt-schon-Mentalität, die ist ganz, ganz schlecht. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Laparoskopie mache und gehe aus dem Bauch raus, dann muss ich mir sicher sein, dass alles gut ist. Da kann ich nicht sagen, ja, ich glaube, da oben kommt noch ein bisschen was, aber passt schon. Das ist immer schlecht. Ne? Also ich gucke dann eher nochmal und bin mir dann sicher so. Also ich hatte das Gott sei Dank noch nicht, dass ich mir hinterher gedacht habe, hätte ich mal das noch gemacht, dann ist natürlich blöd. Aber es sind natürlich trotzdem Sachen passiert, das ist klar, ne?
Was ist denn für dich so eine Niederlage? Ich weiß nicht, wie genau du darüber sprechen darfst oder kannst, aber gibt es denn irgendwas, was dir jetzt vielleicht im Kopf noch ist, wo du sagst, ja, das war schon echt scheiße. Also so im Nachhinein. Nicht, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern einfach, wo du dich einfach schlecht gefühlt hast danach.
Klar, gibt's. Also ich denke, je selbstkritischer man ist, desto mehr findet man da auch, was man vielleicht doch nochmal irgendwie hätte anders überlegen können. Jetzt nicht direkt während der Operation, sondern eher auch so, was Abläufe betrifft, da bin ich dann schon auch am Grübeln hinterher, das muss ich schon sagen. Und überlege dann, was hätte ich vielleicht. Ja, es passieren einfach Fehler auch, wenn man irgendwie wenig Zeit hat oder wenn man personell schlecht besetzt ist. Und dann geht einem dann doch mal irgendwie ein Laborwert verloren oder es geht eine Medikation verloren, die man vielleicht vorher nochmal umstellen können. Das, ja, das passiert dann einfach. Aber ich glaube, da muss man auch irgendwie einen Weg mitfinden. Also.
Und wenn du jetzt von Belastbarkeit sprichst, was du ja gerade angesprochen hast, meinst du dann die mentale Belastbarkeit oder halt auch die körperliche? Weil, ich meine, Justin und ich standen ja nur jetzt auch schon ein paar Mal im OP und durften Haken halten. Das ist natürlich auch körperlich anstrengend. Meintest du primär das oder vor allem auch die mentale Belastbarkeit?
Beides tatsächlich. Also klar, hier kommt drauf an, was man operiert, ne? Aber mein längstes waren auch 9,5 Stunden so. Das, klar, kriegt man irgendwann Hunger und Durst und so, aber man braucht sicherlich beides, also mentale Stabilität, gerade auch um mit diesen Niederlagen umzugehen oder auch mit allgemeinen Rückschlägen umzugehen, aber durchaus auch körperliche Belastbarkeit.
Ja. 9,5 Stunden dann wirklich direkt am OP-Tisch gestanden oder hattest du zwischenzeitlich, war mal kurz abgelöst, dann mal kurz kurz mal auf die Toilette gegangen, kurz mal was getrunken und dann wieder am Tisch oder wirklich 9,5 Stunden am Tisch?
In diesem Fall tatsächlich 9,5 Stunden am Tisch. Aber ganz ehrlich, okay. Also ich hatte das auch mal, dass ich dann irgendwie pinkeln musste oder so. Also das ist ja auch nicht schlimm. Dann geht man halt kurz pinkeln, dann wäscht man sich neu ein und das ist ja auch völlig cool. Also da muss man sich auch von frei machen, dass man das irgendwie auch als Student, wenn man mal irgendwo ist, wenn man halt 4-5 Stunden steht und muss dann pinkeln, ist das nicht schlimm. Also zumindest bei uns nicht. Ich weiß nicht, wie das so in Unis angesehen wird. Es kann sein, dass man da irgendwie aus dem OP fliegt, vielleicht, wenn es schlecht läuft, aber also das ist nicht dramatisch. Ich meine, was ist das Problem? Man geht dann halt, man darf halt nur nicht, wenn es gerade irgendwie aktiv blutet, dann muss man halt irgendwie kurz den Situs schön halten. Aber wenn das gerade nicht so dramatisch ist, glaube ich, ist das auch nicht so schlimm, wenn man mal ausklingt.
Ja, okay. Man könnte jetzt so viele Sachen als nächstes fragen.
Ja, wirklich. Ja.
Also von da passt ja alles jetzt zu. Aber vielleicht mal kurz, weil da, ich glaube, das ist schon interessant. Also du musst wissen, wir haben um die, ich würde sagen, 75-80%, vielleicht sogar mehr Zuhörerinnen, also weibliche Zuschauer oder Zuschauerinnen, so wie auch immer. Und wo häufig die Frage aufkommt, und da muss ich auch nochmal so vielleicht persönlich einhaken, meine Freundin ist gerade im PJ und die war in der Schweiz in der Viszeralchirurgie und hat das komplett abgefeiert. Also die hat das wirklich gefühlt so. Aber die hat so wie sehr viele andere auch immer so ein bisschen diesen Gedanken, weil ihr oft zugeredet wird, überleg dir das als Frau, wie machst du das? Eben auch zum Beispiel Belastbarkeit, sowohl körperlich als was auch immer. Und auch mit Familienplanung, mit Freizeit, Work-Life-Balance und all sowas. Vielleicht kannst du da sagen, da waren wir auch sehr froh, dass du jetzt mit dabei bist und aus erster Hand vielleicht mal berichten kannst, wie deine Meinung dazu ist.
Also es gibt sicher Fächer, die leichter zu verbinden sind. Sagen wir es mal so. Mhm. Sicherlich. Da will ich auch gar keine Illusionen irgendwie breiten. Klar, wenn man irgendwie in der Anästhesie ist und sich um 16 Uhr auslösen lassen kann, weil man eben das Kind abholen muss oder sonst irgendwas, ist das natürlich einfacher, als wenn man da gerade irgendwie steht, irgendeine Perforation hat und dann guckst du auf den Tacho und denkst, eigentlich muss ich mich jetzt auslösen. Das geht schon auch, aber es ist halt irgendwie blöd. So, ne? Ich persönlich dachte mir immer, ich will jetzt nicht, weil ich in 10 Jahren das irgendwie besser verbinden kann, irgendwas machen, worauf ich keine Lust habe. Also ich habe immer dafür gebrannt und brenne auch nach wie vor komplett dafür und finde das Fach auch nach wie vor genial. Und ich denke, wenn man Bock auf irgendwas hat, dann muss man das machen, egal. Dann gibt es immer irgendeinen Weg und dann findet man immer irgendeine Lösung, wie man das kombinieren kann. Meine eine Oberärztin ist auch halbtags zum Beispiel da, seitdem sie ihr Kind bekommen hat. Und ich kriege das super hin. Und das wird alles irgendwie immer so gelöst, dass es passt. Also natürlich gibt es einfachere Fächer, sag ich mal, um das zu kombinieren. Aber es ist nicht unmöglich. Und wenn man wirklich Bock drauf hat, dann denke ich, sollte man das machen.
Okay, und hattest du denn auch schon... Ich sag mal, das sind jetzt auch noch weitere Sorgen, die natürlich viele weibliche Zuhörerinnen haben. Ich sag mal, Probleme in der Chirurgie oder in chirurgischen Bereichen bekommen, weil du halt eben eine Frau bist, weil das ja dann doch, ich sag mal, häufiger dann eher, ich sag mal einfach mal männerdominant ist der Bereich, dass dann doch sehr viele Männer eher, oder ich sag mal, mehr Männer dazu tendieren, in die Chirurgie zu gehen, als jetzt von mir aus in die Gyn. So, und hattest du da schon mal irgendwie Probleme oder ja, wie ist das bei dir?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, man darf da auch nicht so dünnhäutig sein. Also wenn man dann mal einen blöden Spruch kriegt, muss halt einen blöden Spruch zurückbringen und dann passt das auch, denke ich. Also ich glaube, dann sollte man nicht gleich zum Frauenbeauftragten rennen, sondern irgendwie vielleicht selber eine Lösung dafür finden und einfach, ja, schlagfertig sein. Mir persönlich ist das jetzt noch nicht passiert. Ich habe ja anfangs so einen blöden Spruch gemacht wegen meiner Sprache. Also das ist tatsächlich was ich mir öfter anhören muss, dass ich ja gut Deutsch spreche. Das finde ich extrem interessant, weil ich bin halt nun mal hier geboren, also ich spreche halt nun mal nichts besser als Deutsch und ich antworte dann immer ein bisschen blöd zurück, dass sie ja auch gut Deutsch sprechen so und dann wird immer gelacht so, ne, und dann haue ich halt ab. Also das muss ich mir tatsächlich häufiger anhören, auch wenn ich das nach wie vor gar nicht nachvollziehen kann. Ja. Das ist auch wirklich, seitdem ich als Arzt arbeite, also während dieser Fußballzeit, ist mir das nie passiert und früher ist mir das auch nie passiert. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, ich komme aus Stuttgart, also aus der Großstadt und da hat gefühlt in meinem Alter jeder zweite Migrationshintergrund und die sprechen alle perfekt Deutsch. Ja. Vielleicht ist das auch so eine Sache aus dem Dorf hier, weil das ja eine relativ kleine Stadt ist und vielleicht ist das auch so zu erklären. Aber bezüglich also der Weiblichkeit ist mir eigentlich sowas nicht widerfahren bisher.
Ist mir übrigens auch schon mal passiert. Nicht jetzt im Rahmen des Studiums, sondern im Rahmen meiner Ausbildung damals hat eine Dozentin mal zu mir gesagt, weil wir auch über Thema Migrationshintergrund und so gesprochen haben und rein nach Definition, weil mein Vater ja nicht hier geboren ist, habe ich ja eigentlich dann auch einen. Ich bin natürlich auch hier geboren. Und da hieß es dann auch, willkommen in Deutschland, Herr Deckers. Also die war auch so, ja, und ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl. Und ich denke, ich bin hier geboren, also was ist das Problem? Also mit Sicherheit nicht in dem Ausmaße, wie das jetzt bei dir ist. Ich will das jetzt überhaupt nicht auf eine auf eine Ebene stellen, aber ich kann die Verwirrung nachvollziehen, sagen wir es mal so.
Also das belastet mich jetzt auch nicht, ne? Ich finde das nur, ich denke immer in dem Moment, hä? Also ich bin eher verwirrt, wie gesagt, durch meinen dummen Spruch erzeuge ich ja eine große Verwirrung bei meinem Gegenüber und darüber kann ich mich amüsieren. Von daher ist unterm Strich ist für mich ein Schmunzeln meistens da, aber dann ist das auch okay.
Du scheinst aber eh ein sehr schlagfertiger Mensch zu sein, wie ich das jetzt gerade so mitbekomme.
Ich versuche es, ja. Ich versuche es. Ich arbeite jeden Tag daran.
Überlebenswichtig in der Schule. Also,
ich muss auch gestehen, ich glaube, ich hätte auch in der Uni nicht überlebt, weil ich mache auch gerne Scherze so. Ne? Also ich finde es ja lustig, dass ich jetzt in unserer Runde hier der seriöseste Mensch sein soll. Aber ich mache auch gerne Witze, also auch so während der Visite. Das ist auch lustig, ja. Ne? Also man hat ja auch einfach mehr Spaß, wenn man ein bisschen Scherze macht. So. Und ich glaube, das würde einfach in so einem seriösen, großen Rahmen, wenn man irgendwie mit 20 Leuten mit dem Professor da in die Visite reingeht, das hätte, glaube ich, nicht gut gepasst. Da hätten sie mich, glaube ich, eher rausgeschmissen. Also von daher ist es ganz witzig. Also das ist durchaus auch lustig bei uns so, ne? Wenn zum Beispiel der Oberarzt mit dem Patienten ausdiskutiert, wann er nach Hause geht und dann sagt der Oberarzt, ja, von mir aus können Sie morgen nach Hause, dann sage ich halt manchmal, für einen Zehner lasse ich sie auch heute nach Hause. Und dann lachen halt alle. Und ich meine, für den Patienten ist das sowieso irgendwie ernst genug. Man kann das natürlich auch nicht mit jedem machen, aber das wisst ihr auch selbst. Man merkt relativ zügig, mit wem das irgendwie geht und mit wem nicht.
Klar.
Und dann ist das auch lustig und unterhaltsam und dann ist das auch so ein bisschen aufgelockert. Und die Patienten freuen sich, wenn es einfach auch nicht ganz so ernst alles ist. Es ist sowieso alles ernst genug.
Ja, also finde ich, also teile ich total. Also ich stelle es mir auch als von studentischer Seite aus viel angenehmer vor, irgendwo Formulatur, PJ zu machen, was auch immer, wo es mal so ein bisschen lockerer ist, wo man jetzt nicht aufpassen muss, dass man nicht zu laut atmet oder so.
Ja, genau. Das macht ja auch keinen Spaß, sich zu verstellen. Also wir sind alle relativ locker und auch lustig und wir sind auch privat gut befreundet. Teilweise, also ich war mit der einen Oberärztin zum Beispiel auch schon mehrfach irgendwie im Urlaub und auf Konzerten. Das ist sehr... Dadurch, dass es halt klein ist, ist es sehr familiär und sehr harmonisch und das macht dann, also ich fahre jeden Tag sehr gerne zur Arbeit.
Und du würdest dich auch jederzeit wieder für ein kleines Krankenhaus entscheiden und möchtest auch gar nicht in größeres gehen?
Also ich war ja ein Jahr in einem Maximalversorger auch tatsächlich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich beides anguckt, weil ich glaube, dass man nur so auch für sich entscheiden kann, was man eben will. Für mich war dann relativ zügig klar, dass ich diese ganz großen viszeralchirurgischen Operationen nicht brauche. Aber ich glaube dennoch, um das suffizient entscheiden zu können, muss man beides gesehen haben. Weil du kannst natürlich nur das beurteilen, was du kennst. So. Und das war auch für meine Ausbildung eine sehr, sehr wichtige Zeit. Ich war dort auch 7 Monate auf einer chirurgischen Intensivstation und habe da diese ganzen schwerkranken Leute auch betreut. Auch primär, da gab es keine Anästhesisten oder so. Also das lief wirklich, es war eine chirurgische Intensivstation. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Ich auch nicht wissen will, aber also, für mich war das eher... Ich bin ja mit dieser familiären Sache aufgewachsen, mit diesem familiären Team und man läuft irgendwie das Haus und kennt vom Pförtner über die ZNA-Pfleger, über die Intensivstation alle Leute und da ich auch ein sehr harmonischer Typ bin, habe ich mich einfach hier auch sehr wohl gefühlt und ich bin dann auch wieder hierher zurückgekommen.
Zum Thema, was du vielleicht brauchst, weil du eben sagtest, du brauchst die großen OPs nicht. Was operierst du denn jetzt so am häufigsten? Vielleicht, dass die Leute mal so einen Einblick bekommen von was habt ihr so am meisten da rumliegen und was siehst du, was operierst du, sowas?
Wir sind ein Krankenhaus für Grund- und Regelversorgung. Das bedeutet, dass wir eben alles, was akut reinkommt, sprich Blinddarme, akute Gallenblasenentzündung, ein Ileus, eine Perforation, sowas behandeln wir natürlich. Wir operieren auch, wir machen kolorektale Chirurgie, auch viel minimalinvasiv, wir machen Schilddrüsen, wir machen viel Proktologie. Was wir eigentlich nicht machen, ist Esophagus, Pankreas und Leber in großer und diese ganzen großen hepatobiliären Sachen eben. Das machen wir alles nicht, aber ansonsten machen wir eigentlich alles.
Und was macht dir am meisten Spaß?
Ich muss sagen, wir machen die laparoskopischen Sachen am meisten Spaß. Ich glaube, das liegt mir auch ein bisschen besser als die offenen Sachen. Ich bin ja auch, ihr seht das jetzt nicht, aber ich bin relativ klein und habe auch ziemlich kleine Finger. Und wir machen diese minimalinvasiven Sachen am meisten Spaß. Ja, das heißt ja auch, wenn man viel gegamed hat früher, dass einem das liegen soll. Ich habe tatsächlich mit meinem Bruder viel PlayStation gespielt früher. Und also diese 3D-Sache macht mir Spaß und liegt mir, glaube ich, auch nicht schlecht.
Weiterer sympathischer Punkt auf jeden Fall. Ich wollte gerade aufhören, was hast du denn gespielt?
Was hast denn du so gesagt?
Du musst doch jetzt einen seriösen Menschen hier abgeben. Also wir hatten tatsächlich keine eigene Konsole, weil meine Eltern davon überzeugt waren, dass das sonst ausartet. Was ich auch denke, dass das eine gute Entscheidung war. wir haben eigentlich alles gespielt. Ja, alles.
Und würdest du auch bestätigen, dass vielleicht diejenigen, die viel gezockt haben, auch, ich sag mal, in der Chirurgie eine ganz gute Chance haben?
Also ich glaube tatsächlich, da gibt es ja tatsächlich Studien drüber, ne? Dass, da gibt es so Vergleiche von, genau, kennt ihr ja wahrscheinlich.
Ja, habe ich schon gelesen.
Ich persönlich glaube tatsächlich, dass es, also ich denke, es, mein einer Oberarzt sagt dann immer, er hat natürlich nicht gezockt früher, und dann meint er natürlich, dass man das nicht muss, um gut zu sein. Das ist immer so ein bisschen unser Running Gag. Ich glaube, das bringt was, weil wenn du dir vorstellst, du bewegst mit dem Joystick einen Super Mario, sag ich mal, der sich in der 3D-Welt bewegt, hast du ja auch eine 2D-Konsole und bewegst ihn 3D. Und letztlich, also wir haben kein 3D-Laparoskopietum, wir haben 2D-Laparoskopietum und letztlich, ja, du bewegst dich halt dreidimensional und siehst es aber nur 2D. Und ich glaube schon, dass es, also ich persönlich glaube, dass das was bringt.
Mhm. Ja, Justin, ich glaube, da müssen wir uns halt doch nochmal mit der Chirurgie überlegen. Ich glaube, da haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen.
Ja, in letzter Zeit war da ein bisschen mau von der Zeit, ja, aber...
Müssen wir mal wieder ein bisschen mehr trainieren.
Ich sag mal, die eine oder andere Stunde wurde hier und da schon mal investiert, ja, sagen wir es mal so.
Es war einfach, weißt du, Mama, Papa, das war einfach alles Investition in meinen späteren Beruf.
Müsst ihr so sehen. Ist so. Bei mir ist es zum Beispiel auch mit dem Tippen, ne? Also ich bin Jahrgang 89, sprich, ich bin so mit ICQ und MSN und diesen ganzen Sachen aufgewachsen. Mhm. Und ich saß extrem viel vom Computer.
Ich muss schon wieder lachen, weil Lukas schon wieder sein Alter nicht. Also Lukas denkt sich dann auch schon wieder, oh Mann, ich bin schon viel zu alt.
Ja, du bist fast Fachärztin und ich bin 93er Jahrgang, also ich bin auch mit ICQ aufgewachsen.
Ja. Ja. Dafür hast du sicher andere schöne, spannende Sachen gemacht, die ich nicht gemacht habe. Von daher.
Ja, egal, erzähl weiter.
Du musst nicht traurig sein. Wir arbeiten alle, bis wir Mitte 60 sind. Das ist alles gut.
Ich bin da nicht traurig. Das ist nur der Running Gag so auch bei uns, dass ich mit meinem Alter immer verarscht werde.
Ja. Ja, nee, was ich sagen wollte, ist, dass ich extrem schnell tippen kann durch diese ganze Zeit. Ne? Und das kommt mir jetzt natürlich total zugute, weil man muss so viel tippen und so viel am PC irgendwas dokumentieren und was weiß ich was. Mhm. Und ja, das kann ich jetzt einfach schnell. Und da sage ich auch bis heute, danke Mama, dass ich trotz allem so viel am Computer sitzen durfte. Das kommt jetzt einem schon zugute.
Das ist ein guter Punkt, das fällt mir auch gerade nochmal ein an die Leute, das kann man eigentlich mal so als Lifehack mitgeben, man muss so viel schreiben später. Meine Mutter hat mir damals gesagt, Justin, mach mal so einen Kurs, wo du das lernst mit 10 Fingern. Ich hab's gehasst, aber ich hab's gemacht und heute bin ich sehr dankbar, denn in der FAMU, in der ich war, in der ZNA, da hat der Oberarzt, damit wir lernen, Befunde zu schreiben, die ganzen Textbausteine rausgelöscht. Und dann sollten wir die alle so schreiben und ich sag mal, in einer internistischen Notaufnahme kommt da ordentlich was zusammen dann immer, egal ob das ein Normalbefund ist oder nicht. Ja. Und mir hat das echt was gebracht, tatsächlich. Also,
auf jeden Fall, also man muss so viel dokumentieren und du, selbst wenn du schnell arbeitest, du musst ja für jeden Patienten irgendwie einen Brief schreiben, ne? Also heutzutage, früher war das ja irgendwie mit Notfallschein, da hast du so einen gelben Zettel gehabt, da stand da drauf irgendwie Diagnose, Radiusfraktur, Therapie, Gips für 6 Wochen. So, dann war das fertig, dann ging der da den Zettel raus und heutzutage musst du ja alles dokumentieren, alles. Also die Anamnese über den Befund, über die Therapie und wenn du nicht schnell tippen kannst, dann fliegt dir das wirklich um die Ohren. Also gerade in der Notaufnahme, wo du einen sehr hohen Durchsatz hast.
Aber bei Justin ist das auch ein bisschen unfair, der hat asiatische Wurzeln. da geht das eh alles ein bisschen schneller, da liegt das eben ein bisschen im Blut. Nee, aber Justin wirklich...
Dafür spricht aber gut Deutsch, dafür, dass er asiatisch ist.
Dafür spricht gut Deutsch.
Das stimmt, aber bei Justin, ich musst du wissen, das ist ein Phänomen. Justin kann sprechen über was anderes und was anderes tippen. So, also er kann quasi die Anamnese machen mit dem Patienten und dabei was anderes schon mal aufschreiben. Also das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Was deine Gehirnhälften da tun.
Genau, das ist auf jeden Fall gut für später.
Wo hast du das denn gesehen oder wo hast du das her?
Wir haben uns schon unterhalten und du tippst die ganze Zeit auf dem Laptop oder auf dem Computer.
Ach so.
Und schreibst das ganz anderes.
Vielleicht hört er auch nicht zu in dem Moment, das kann natürlich auch sein.
Das würde ich nicht so sagen. Also hat er, schon auch, der, er hat ja auch drauf geantwortet.
Mit den Floskeln, die man auch so immer sagt, dann merkst du es nicht.
Ja, so schön alles mit Phrasenschwein, ne?
wenn wir mal so locker sprechen, wie ist denn das im OP? Du sagst ja jetzt selber, ihr habt ja einen sehr entspannten Umgangston, weil ihr euch alle kennt. Wird da die ein oder andere CD auch mal abgespielt? Ich sag mal CD so schön nicht mehr, aber wird da Musik auch mal gehört in einem entspannten Stündchen
im OP? Ja, durchaus. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wer sonst noch so da ist, welche OP-Schwester, wie alt die ist, wie alt der Narkosearzt ist und so weiter. Also es muss schon passen, aber bei uns läuft eigentlich immer so ein bisschen. Ich muss sagen, wenn ich mich sehr konzentrieren muss, dann habe ich es auch wirklich gerne still. Also früher so als wenn ich viel assistiert habe, dann wollte ich immer gerne Musik haben, weil es ja irgendwie dann auch manchmal so ein bisschen langwierig ist. Aber jetzt, wenn ich auch komplexere Sachen selber mache, dann habe ich es auch gerne zwischendurch, gerade wenn ich mich konzentrieren muss. Das ist ja so, wie manche nicht rückwärts einparken können, wenn die Musik irgendwie laut ist. So ähnlich ist das ja. Dann habe ich es schon auch gerne irgendwie ein bisschen ruhiger. Ich habe tatsächlich neulich mal der Anästhesie gesagt, dass sie doch mal ein bisschen leiser sein soll. Dann dachte ich so, was ist passiert mit dir, ne? Aber das, also ich finde gerade, wenn man sich dolle konzentrieren muss, ist das schon auch schön, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und eine lustige Geschichte dazu, als ich im PJ war, habe ich immer die Playlists gemacht. Und so habe ich das immer so gemacht, dass es irgendwie entspannt ist und dass da kein Backup kommt und kein Scooter. Und das fanden die immer gut und dann haben die gesagt, Yves, du machst die Musik, alles klar. So, und dann kam irgendwann, kam Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Und ich habe dann zu dir, meine Oberärztin, von der ich schon erzählt habe, habe ich dann gesagt, mein größter Traum ist es, wenn ich später mal selber was operiere und es kommt Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Und dann hat sie tatsächlich, als ich frisch angefangen war und meine erste eigene OP bekommen habe, die sie mir assistiert, hat sie das Lied reingehauen.
Oh, das ist ja lieb. Oh, das ist
komplett
das
ist abgefeiert, diese Szene. Und ja, so läuft das bei uns.
Cool. Und was hörst du denn jetzt am liebsten beim Operieren?
Ich habe tatsächlich eine OP-Playlist, die aktualisiere ich immer mal wieder so ein bisschen und da ist alles bunt gemixt drauf, aber auf jeden Fall nichts, was irgendwie so extrem krassen Beat hat. Eher ein bisschen ruhigere Sachen, die auch die älteren OP-Schwestern und die älteren Narkoseärzte gut vertragen können, weil sonst wird das relativ schnell meckernd abgestellt, sagen wir mal so.
Okay, verstehe. Klar. Ich sag mal so, man muss sich ja auch dem, ist ja auch eine Teamarbeit.
Ja, so ist das. Ja. So ist das. Aber wenn ich natürlich irgendwie einen coolen Anästhesisten habe, der auch so in meinem Alter ist und eine coole OP-Schwester, dann kann man da auch mal ein bisschen was anderes dran machen.
Vielleicht als letzte Frage, damit wir mal den Abschluss irgendwann finden. Was wäre es denn jetzt geworden, wenn nicht die Chirurgie? Also, wenn du dich wirklich entscheiden müsstest, ich mache was anderes. Ich vermute mal, Innere wäre es jetzt wahrscheinlich dann nicht geworden.
Ich glaube, das wäre mit meinem Charakter nicht vereinbar gewesen. Mhm. Vereinbar gewesen. Was ich cool fand, war Anästhesie und Notfallmedizin. Also gerade auch die Notfallmedizin fand ich spannend. Was mich gestört hat in der Anästhesie war, dass es entweder eben 100% Ruhe gibt oder halt 100% Action. Also sowas dazwischen gibt es irgendwie nicht. Das hat mich so ein bisschen gestört. Also die Narkosen sind halt entweder ganz ruhig und es läuft alles super. Und wenn es halt nicht mehr gut läuft, dann ist gleich Todesangst so. Das hat mich ein bisschen gestresst. Aber das fand ich noch so als Fach eigentlich. Wenn es jetzt die Chirurgie nicht wäre, dann denke ich, wäre ich vielleicht Anästhesist geworden. Das hört sich ganz furchtbar an, aber wahrscheinlich.
Oh, aber ja, zum Glück konntest du dich ja für die Chirurgie entscheiden.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe das ja meiner Mutter zu verdanken. Ich habe das ja schon gesagt.
Ja, krass. Also, ich weiß nicht, hast du noch Fragen jetzt momentan? Oder irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Was du?
Ich weiß, ich hatte die ganze Zeit im Verlauf die ganze
ich
Zeit.
Ich meinte eigentlich Fragen. Unseren Gast, aber ist okay, Lukas, fang du ruhig an. Erzähl mal, Lukas, du hast eine Frage. Ich sehe es dir doch auf den Lippen.
Nee. Ich wollte jetzt eigentlich gerade an Yves übergeben. Du kannst gerne noch mal. Hast du noch eine Frage, Yves? An uns oder wolltest du gerne noch was loswerden?
Ich habe eine Frage. Das haben wir nicht besprochen, dass ich mir eine Frage
Nein, einfach. Es muss keine Frage oder irgendwas, was du loswerden sollst. Manchmal sind Leute da, die möchten noch unbedingt irgendwas sagen. Musst du aber auch nicht. Man möchte ja einfach auch dir die Möglichkeit geben, was zu sagen.
Ich denke einfach, dass man einfach was machen sollte, also der Podcast geht ja vor allem auch an Studenten, die irgendwie gerade noch nicht wissen, was sie machen sollen und am Zweifeln vielleicht sind oder sonst was. Ich denke einfach, wenn man Bock hat und für was brennt, dann sollte man dem nachgehen. Egal, ob man denkt, vielleicht geht das mit der Familie nicht oder vielleicht geht das wegen dem nicht oder wegen dem nicht. Ich denke, wenn man Bock hat, dann sollte man das einfach machen und probieren. Das ist so das Wichtigste. Man sollte fleißig sein und verantwortungsvoll und ich denke, dann wird aus jedem ein guter Arzt, aber man sollte sich auch diese Verantwortung auch bewusst sein und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig heutzutage, dass man ja einfach sich um seine Patienten gut kümmert, immer mal wieder auch in die Perspektive von den Patienten reinversetzt, wenn man irgendwie, was weiß ich, ein CT gemacht hat und dann will der Patient wissen, was da rausgekommen ist, ne? Und für uns ist das so banal, du guckst dann so auf den Befund, denkst so, ja, ist ja nichts, ja, und dann gehst du da halt nicht hin. Aber der Patient liegt in seinem Zimmer und wartet den ganzen Tag darauf, dass er Bescheid kriegt, was da jetzt los ist, ne? Und ich glaube, man muss sich immer mehr so ein bisschen auch in die Lage des Patienten versetzen. Und ich glaube, wenn man das macht und versucht, empathisch zu sein, dann kann man auch machen, was man will, dann wird man ein guter Arzt.
Und das ganze Fachliche, würdest du sagen, kommt dann einfach mit der Zeit, weil...
Absolut. Ich sag, also ich finde auch, dass man im Studium ich will jetzt nicht das Studium kritisieren, aber...
Darfst du gerne.
Ich finde da viele Sachen extrem schwachsinnig und ich finde viele Sachen, die extrem wichtig sind, werden überhaupt gar nicht thematisiert. Und wenn man dann fertig ist mit allem, ist man trotzdem komplett aufgeschmissen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man verbringt so viel Zeit mit Lernen und man ballert sich stumpf irgendwelche Fakten rein, die man sowieso danach wieder vergisst. Und das ist einfach so verschwendete Zeit irgendwie so ein bisschen. Da könnte man ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mit einem Sonografiekurs zum Beispiel oder sowas. Was ganz lebensnah ist, was man jeden Tag braucht. Ich brauche also wir machen unsere Sonos selber, was ich auch absolut richtig finde. Es gibt ja in großen Häusern irgendwie Radiologen, die sonografieren. Das ist ja total Banane. Wenn du einen Patienten anguckst, der Bauchschmerzen, muss man sonografieren. Das bringt ja nichts, wenn das jemand anders dann macht. So, ne? Gerade wenn du dann eine Indikation stellen willst. Und das sind so Sachen, die sind halt überhaupt gar nicht thematisiert worden. Und das brauche ich einfach jeden Tag. Und das finde ich ein bisschen schade, dass solche Sachen dann untergehen. Und andere Sachen, so irgendwie Chemie oder Physik oder irgendwie der vertikale Wurf oder was weiß ich, was ich da alles im Kram lernen muss. Das ist einfach irgendwie schade, finde ich.
Ja, da können wir, glaube ich, ein Lied von singen. Also ich glaube, genau das haben wir, ist auch genau unser Problem immer mal wieder, dass man gefühlt stundenrund eigentlich lernt und gefühlt am Schreibtisch gefesselt ist. Und am Ende des Tages fragt man sich, was habe ich denn da heute eigentlich gelernt? Also eigentlich nichts, was mich wirklich nach vorne bringt, sondern ich habe mir von mir aus in der Humangenetik irgendwelche Chromosomenabfolgen gelernt bei oder welche Chromosomenmutation das jetzt bei einer, extrem seltenen genetischen Erkrankung, wo die jetzt genau stattfindet oder sowas und ob das jetzt eine Basenverschiebung oder
das ist eine Verschiebung. Ja, und das Schlimme ist, du vergisst das ja sofort wieder.
Ja, klar.
Also du vergisst es einfach, eine Woche später ist es weg. Und dann hast du so viel Zeit dafür investiert, dir irgendwelche Eselsbrücken bringen ja nochmal was, weil dann hast du es wenigstens irgendwie total bescheuert gemerkt und die verrücktesten Eselsbrücken kann man sich ja über Jahre irgendwie merken, aber das, was man sich so stumpf reinballert, ist halt einfach weg und das finde ich schade. Und wichtige Sachen, die man jeden Tag braucht, werden nicht thematisiert im Studium. Deswegen seid nicht traurig, es wird später besser. Und vor allem, wenn man sich dann nur noch mit dem Fach beschäftigt, was einen wirklich interessiert, ist das ja auch cool. Dann macht das ja auch Spaß, was zu lernen. So, ne?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, habe ich das manchmal sogar so, dass es mir schon peinlich ist, in der Formulatur zu sagen, ich bin jetzt mit dem vierten fertig und ich komme jetzt ins fünfte Studienjahr. Weil wenn die mir sagen, so ja, kannst du mal hier und da eben die Antibiose irgendwie mixen, sag ich mal, und die anhängen, dann sage ich, nee, sorry, kann ich nicht, weil das ist nichts Schlimmes, dann wird einem das einmal gezeigt und dann kann man es. Aber vom Ding her ist es halt so gefühlt, man schreitet jetzt so langsam mal voran und diese Basic-Dinge kann man nicht. Ich kann denen aber sagen, ab wie viel Repeats Korea Huntington wahrscheinlich früh ausbricht. Also sowas halt in der Art, ne? Und das ist halt crazy. So, ja, klar.
Ja, das ist ja auch bei ganz lebensnahen Sachen wie, keine Ahnung, Thromboseprophylaxe, ne? Die Frage, die Schwester dann stellt, ist, wie viel soll er denn jetzt kriegen? So. Und du weißt, was es alles gibt und du kennst die ganzen Namen von diesen verschiedenen Thromboseprophylaxen, was es alles gibt, ne? Und du weißt, wie das irgendwie aufgebaut ist und wie das funktioniert. Aber dann fragt dich die Schwester, wie viel gebe ich denn jetzt davon? Mhm. Ja, und denkst so, jo, muss ich erstmal nachgucken. So, ne?
Ja, absolut.
Und das lernt man halt alles. Also da müsst ihr keine Sorgen haben. Das ist völlig entspannt. Ihr müsst einfach nur ihr Glück haben oder ihr euch eine Stelle aussuchen, wo euch jemand was beibringt. Und ich glaube, dann kann man sich auch für jedes Fach begeistern. Wenn man ein gutes Team hat und Ausbildung hat, die funktioniert, dann kann man sich für alles begeistern. Und das muss halt einfach stimmen und das muss man halt gucken, ob man das im großen Haus dann hat oder im kleinen Haus. Aber ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und dann alles andere lernt man sowieso.
Ich glaube, den größten gemeinsamen Nenner, den eigentlich jede Ärztin, jeder Arzt, mit dem wir bis jetzt gesprochen haben, hier im Podcast, was eigentlich alle das Gleiche sagen, ist, dass man eigentlich eine gute Arbeitsatmosphäre braucht. So, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist und dann eigentlich schon nicht zweitrangig ist, welche Fachrichtung es ist, aber dass es dann schon fast gar nicht mehr so wichtig ist, dass die Stimmung auf Station im Team einfach passen muss. Ist ja, ich sag mal, können wir den Bogen zum Anfang immer schließen, ich mag das immer gerne, so einen Bogen zum Anfang wieder zu schließen, ist ja, ich sag mal, in der Fußballmannschaft genauso. Wenn da die Stimmung, wenn es da nicht so richtig harmoniert, ich meine, ich habe auch früher Fußball gespielt im Amateurbereich, also wirklich, wirklich nicht hoch, aber ich habe da auch in Vereinen gespielt, wo die Harmonie einfach nicht da war, da gab es viele kleine Grüppchenbildungen, ja, am Ende der Saison sind wir fast abgestiegen. So, das, wenn das nicht harmoniert, dann wird es halt schwierig und dann schätze ich mal, ist das auf im Berufsleben, lässt sich das vielleicht auch übertragen.
Definitiv. Es kommt halt so ein bisschen auch drauf an, was man will. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will in 10 Jahren Chefarzt sein, dann muss man halt einen anderen Weg einschlagen. Ne? Ich glaube, da muss man einfach für sich selbst entscheiden, was will ich und was will ich nicht. Und dann, wenn man einfach nur Spaß an der Arbeit haben will und gut werden will, glaube ich, dann reicht das, wenn man ein gutes Team hat und eine gute Stimmung hat, dann ist das völlig ausreichend.
Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, um ehrlich zu sein. Vielen Dank, Yves, dass du da warst. Es hat uns sehr gefreut. Ich glaube, es ist eine sehr wertvolle und auch sehr lustige Folge geworden. Ich hoffe, ihr versteht. Ich denke mal, dass die Leute das verstehen, wenn wir hier und da mal den einen oder anderen Witz gebracht haben. Das ist natürlich alles Spaß, aber man muss auch manchmal mit einem gewissen Witz durchs Leben gehen. Dann ist alles einfach einfacher. Ne? Also wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen.
Ja, danke. Mal gucken, ob wir da vielleicht im PJ. Nein, aber wirklich vielen Dank, dass du dabei warst. War wirklich eine sehr lustige Folge. Und ich würde sagen, damit schließe ich den Podcast.